ARD.
Viele wissen das, dass die Ernährung, die wir sie heute haben, in dem Umfang nicht nachhaltig sein kann. In dem Maße, wie wir Flächen benutzen, wie wir mit unserer Ernährung Klimagase ausstoßen und Ressourcen verbrauchen, funktioniert das nicht. Auch nicht durch immer weitere kleine Verbesserungen am System, also effizientere Anbaumethoden und so weiter, sondern man braucht da große Hebel, um das zu verändern. Und da wäre die Fermentation im großen Stil ein revolutionär, potenziell revolutionärer Ansatz.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Was haben Salami, Joghurt, Schokolade und Bier gemeinsam? Geschmacklich? Eher nichts. Aber all diese Lebensmittel entstehen dank Fermentierung, also einem Gärprozess, der von Mikroorganismen wie etwa Bakterien vorangetrieben wird. Fermentation wird seit Jahrtausenden genutzt, erlebt jetzt aber dank neuer biotechnologischer Verfahren ein Revival. Echter Käse ohne Kuh? Mikrobenmilch aus dem Edelstahltank? Darum geht's heute in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis. Herzlich willkommen. Martin Reich ist Biologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachverlags Biocom und Mitgründer des Vereins Progressive Agrarwende. Er ist den Spuren der traditionellen und der neuen Fermentationsverfahren gefolgt. In Labore, Brauereien, zu Experten. Und er hat darüber ein Buch geschrieben, Revolution aus dem Mikrokosmos, nachhaltige Ernährung durch Fermentation. Martin Reich, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Eine Station Ihrer Spurensuche, die habe ich noch nicht genannt. Sie haben Ihre eigene Küche auch in ein kleines Fermentationslabor verwandelt. Was gärt denn bei Ihnen so?
Ja, also bei mir in der Küche gärt momentan Kombucha in verschiedensten Gefäßen und Formen. Dann mache ich immer mal wieder Sauerkraut. Auch mit Rotkohl. Dann Essig. Das ist, wenn man den Kombucha zu lange stehen lässt, dann wird er sowieso so sauer, dass man den dann als Essig einsetzen kann. Ja, das ist so das, was ich am allermeisten fermentiere. Dann experimentiert man hier und da erfolgreich, manchmal auch nicht so erfolgreich mit anderen Arten der Fermentation. Ja, ich will nicht behaupten, dass da nicht manchmal auch was schief geht, aber meistens schmeckt es auch sehr gut.
Sie haben eben schon Sauerkraut genannt. Das ist wahrscheinlich so der Klassiker, der jedem auch als erstes dabei einfällt. Können Sie das mal erklären? Also das Weißkraut, das packe ich mit Salz zusammen in ein Glas. Und was passiert da biologisch gesehen dann in diesem Glas?
Ja, das ist eine sogenannte spontane Fermentation. Das ist ja eigentlich auch so das Faszinierende daran, dass die Mikroorganismen schon da sind, also im Falle des Kohls, auf den Blättern.
Bakterien,
genau, Milchsäurebakterien. Und die setzen sich dann durch, sobald quasi der Sauerstoff weg ist einmal und man auch die Salzkonzentration erhöht, sind die ganzen unangenehmen oder sogar schädlichen Mikroorganismen im Nachteil. Und diese Milchsäurebakterien, die vermehren sich, kriegen die Oberhand und verwandeln dann die Kohlenhydrate und Zucker im Kraut in Milchsäure. Und dadurch wird das sauer. Und durch diese Säure wird es dann nochmal schwieriger für andere Mikroorganismen da Fuß zu fassen. Und dann hat man ein Lebensmittel, was haltbar ist, gleichzeitig gut schmeckt und auch nährstoffreicher.
Wir haben jetzt über die Milchsäurebakterien gesprochen. Es gibt auch andere Mikroorganismen, die Fermentierungsprozesse vorantreiben. Sie haben eben schon Kombucha auch erwähnt, ein Tee, meistens Schwarztee oder Grüntee. Da haben Sie mir auch mal ein Glas mitgebracht. Eine ziemlich trübe, braune Plorre, möchte ich fast sagen, in einem Einmachglas.
Ja.
Genau, und da schwimmt ein beiges, ich will gerade sagen glibberig, aber dafür ist es eigentlich zu fest, etwas. Das heißt SCOBY, habe ich schon gelernt, herum. Können Sie das mal beschreiben?
Genau, das sind genau diese Mikroorganismen. Die bilden im Fall vom Kombucha eine feste Struktur aus. Das ist tatsächlich dann eine Zellulose. SCOBY steht für symbiotische Kolonie von einmal Hefen und von Bakterien. Das heißt, da sind einmal die Hefen drin, die machen aus dem Zucker Alkohol. Das heißt, wenn ich den ansetze, habe ich da drin Zucker in diesem Tee. Der wird in Alkohol verwandelt und die Essigsäurebakterien machen dann wiederum aus dem Alkohol Essigsäure. Das heißt, am Ende hat man da so gut wie keinen Alkohol drin, sondern eben diese ganzen organischen Säuren, vor allem Essig. Und wenn man das Glas aufmacht, dann riecht man schon, dass da etwas passiert ist innerhalb von wenigen Tagen.
Das mache ich jetzt mal. Ja. Der Techniker wird es mir danken, wenn ich es nicht übers Pult kippe. Ja. Und es riecht säuerlich.
Ja, ja, man riecht schon so säuerlich.
Riecht nicht so lecker, ehrlich gesagt.
Echt? Ja, es ist Geschmackssache, ja. Das ist immer spannend. Also man merkt ja schon, es riecht gegoren, nicht verrottet. Also es gibt ja auch mikrobielle Aktivitäten in Lebensmitteln, die man nicht so gerne hat. Und dann muss man es wegwerfen. Und in dem Fall ist es eben was sogar Gesundes, was da passiert. Und vor allem was Leckeres dann. Gekühlt im Sommer hat man so ein leicht säuerliches, manchmal auch prickelndes Getränk, weil da noch CO2 entsteht.
Das ist ja auch ziemlich beliebt, auch bei Berlin-Mitte-Hipstern. Ich habe das schon in mehreren Cafés gespottet. Ja. Genau, also es gibt letztlich Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien. Man kann Lebensmittel mit Pilzen impfen, nennt man das dann in der Fachsprache. Und dann gibt es natürlich die alkoholische Gärung, die meisten wahrscheinlich auch kennen, um zum Beispiel Bier zu erzeugen. Also unterschiedliche Arten und Weisen. Wir fermentieren, typisch deutsch ja, wie gesagt, gerne Kraut. In Indien habe ich aber bei Ihnen im Buch gelesen, ist es zum Beispiel üblich, Reis zu fermentieren. In Schweden Hering, in Westafrika Früchte des Johannisbrotbaums. Also kann man letztlich alles fermentieren?
Fast alles. Also alles, was irgendwie den Mikroorganismen, die man dann da haben möchte, Futter geben. Und da ist für fast alle Ausgangsstoffe, also pflanzliche und auch tierische, irgendwelche Mikroorganismen gibt, die verwerten, kann man auch so gut wie alles Organische fermentieren. Genau, das Spannende ist ja diese globale Diversität, die alle so ungefähr auf eine Handvoll Grundfermentation zurückgreifen, aber ganz unterschiedliche Lebensmittel dann erschaffen haben. Gerade auch die Schimmelpilze, wo man ja immer denkt, Schimmelpilz, das ist was, das will man eigentlich nicht haben. Aber die gutartigen Schimmelpilze, die ja sogar gesund sind, die werden gerade in Asien ganz viel verwendet. Aber auch bei uns zum Beispiel für Wurst, die so diese typische weiße, pelzige Außenschicht hat, das ist auch mit Schimmelpilz angeimpft.
Jetzt ist auch das Experimentieren mit Fermentation auch hier inzwischen ganz beliebt. Zum Beispiel in Wedding gibt es Mimi-Ferments. Die probieren ganz viele verschiedene Sojasoßen zu erzeugen durch Fermentationsprozesse. Das gute alte Fermentieren liegt also sowohl in Selbstversorgerkreisen als auch bei Gourmets, die auf der Suche nach neuen Geschmäckern sind, hoch im Kurs. Das ist jetzt aber nicht der Grund, warum Sie Ihr Buch geschrieben haben und wir jetzt miteinander sprechen, sondern weil Sie sagen, von Fermentation könnte im großen Stil praktiziert die Zukunft unserer Ernährung und der Landwirtschaft revolutioniert werden. Hui, inwiefern denn das?
Ja, das ist ja zunächst mal wichtig, was ist überhaupt die Herausforderung und das Problem, was wir im Moment haben. Viele wissen das, dass die Ernährung, wie wir sie heute haben, in dem Umfang nicht nachhaltig sein kann. Also in dem Maße, wie wir Flächen benutzen, wie wir mit unserer Ernährung Klimagase ausstoßen und Ressourcen verbrauchen, funktioniert das nicht. Auch nicht durch immer weitere kleine Verbesserungen am System, also effizientere Anbaumethoden und so weiter, sondern man braucht da große Hebel, um das zu verändern. Und da wäre die Fermentation im großen Stil ein potenziell revolutionärer Ansatz.
Diese traditionelle Fermentation, über die wir jetzt gesprochen haben, diese natürliche Fermentation letztlich, die könnte es ja schaffen, pflanzliche Ersatzprodukte zu Fleisch oder Käse interessanter, geschmacklich interessanter zu machen. Also ist das ein Impuls, wo Sie sagen, das könnte von der traditionellen Fermentation ausgehen, dass so mehr Menschen umsteigen?
Ja, unbedingt. Ich habe in meinem Buch quasi drei Schritte oder drei Stufen konzipiert, die dazu beitragen können, zu dieser Revolution. Und die erste ist genau das, also dass wir mehr pflanzliche Produkte essen. Und pflanzliche Produkte haben ja oft das Problem, dass sie nicht so herzhaft sind. Also dass sie uns einfach das, was uns tierische Produkte geben, nicht so sehr liefern. Und genau da können Mikroorganismen ansetzen. Das ist ja das berühmte Umami, also diese herzhafte Geschmacksrichtung, die Mikroorganismen tatsächlich liefern können. Zum Beispiel Hefen, aber auch Bakterien. Also die haben einfach Eigenschaften, die teilweise dem tierischen ähnlicher sind als dem pflanzlichen. Das heißt, da können wir pflanzliche Produkte aufwerten und dadurch vielleicht auch mehr Leute dafür gewinnen, pflanzlich zu essen.
Jetzt ist es so, dass, wenn es um die CO2-Emissionen geht, tatsächlich die tierische Landwirtschaft deutlich mehr Emissionen verursacht als die pflanzliche Landwirtschaft. Aber auch die pflanzliche Landwirtschaft hat natürlich ihre Nachteile. Zum Beispiel, wenn es um den Bedarf an Frischwasser geht, die Bewässerung letztlich. Also wäre sozusagen ein Spurwechsel zu mehr pflanzlicher Landwirtschaft, wäre das nicht so ein bisschen vom Regen in die Traufe?
Erstmal nicht, weil wir die allermeisten Pflanzen, die wir anbauen, ja an die Tiere verfüttern oder auch Weideflächen, die wir dafür brauchen. Das heißt, es wäre ein Umstieg auf pflanzlichere Ernährung schon mal eine große Einsparung an Fläche. Gleichzeitig ist es natürlich trotzdem noch so, auch dann bauen wir noch Pflanzen an. Das heißt, die allergrößte Kür könnte es irgendwann mal sein, dass wir Mikroorganismen nutzen, die wir nicht mit Pflanzen füttern, sondern mit Gasen, also sogar mit CO2 und Methan, Dingen, die heute als Klimagase gelten, dann als Ressource zu nutzen. Das ist dann die sogenannte Gasfermentation. Das heißt, das kann man sich vorstellen, das sind dann große Tanks, in denen Mikroorganismen wachsen, die mit Gasen gefüttert werden, die dann noch Elektrizität brauchen, beziehungsweise über Elektrizität hergestellte Nährstoffe. Und dann wäre man komplett unabhängig vom Ackerbau. Das wäre so quasi die ultimative Revolution durch Fermentation. Aber da gibt es noch Stufen davor, die absolut Sinn machen.
Um nochmal zwei Zahlen zu nennen: Die Landwirtschaft bedeckt momentan fast die Hälfte der bewohnbaren Erdoberfläche. Und man sagt, ungefähr 77% davon dienen der Weidewirtschaft und dem Anbau von Tierfutter. Können Sie dann vielleicht nochmal festmachen, was ist denn der Impact fürs Klima, der davon ausgeht?
Genau, es gibt beim Klima natürlich die direkten Emissionen auch aus der Landwirtschaft, die eine Rolle spielen. Das heißt Methanausstoß bei Rindern oder auch Stickstoffgase aus dem Ackerbau und auch aus der Viehhaltung. Aber eigentlich der größte Elefant im Raum, über den immer noch viel zu wenig gesprochen wird, ist die Fläche. Also die Fläche, die wir brauchen, um Lebensmittel anzubauen. Wir brauchen jetzt schon fast die Hälfte der bewohnbaren Erdoberfläche für den Anbau von Lebensmitteln oder für die Beweidung. Und das wird ja perspektivisch noch mehr, weil noch mehr Menschen dazukommen, noch mehr Menschen Fleisch essen möchten. Da liegt eigentlich das größte Problem. Und warum das mit dem Klima zusammenhängt, das sind die sogenannten Opportunitätskosten, nennt man das. Also auf diesen Flächen würde ja normalerweise etwas anderes passieren. Ein Wald stehen, ein Moor, also Dinge, die Klimagase binden. Und wenn wir die frei machen für Tierhaltung, hat das einen großen Effekt aufs Klima. Das heißt, wenn wir Flächen einsparen können, können wir damit auch viel fürs Klima tun.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Martin Reich, Biologe und Autor des Buches Revolution aus dem Mikrokosmos, nachhaltige Ernährung durch Fermentation. Wenn wir bei diesem Stichwort oder der Hoffnung bleiben, landwirtschaftliche Flächen einzusparen, da sehen Sie ein sehr großes Potenzial in der sogenannten Präzisionsfermentation. Was ist das genau?
Die Präzisionsfermentation macht sich Biotechnologie zunutze. Das heißt, auch hier kommen Mikroorganismen zum Einsatz. Aber diesen Mikroorganismen wird genetisch einprogrammiert, dass sie einen ganz bestimmten Stoff produzieren, den sie auch gar nicht unbedingt natürlicherweise produzieren. Da kann man zum Beispiel Dinge tun wie ein Milchprotein, was normalerweise in einer Kuh produziert wird, eben dann mit einer Bakterie oder einer Hefe zu produzieren. Das heißt, man hätte dann ein biochemisch identisches Produkt, ohne dass das jeweilige Tier in diesem Prozess mit einbezogen ist. Und da gibt es schon zum Beispiel Milchprotein, Hühnereiweiß, aber das kann auch zum Beispiel Ersatz für Palmöl sein oder andere Dinge.
Bleiben wir mal bei den Milchproteinen, weil das ist, wo ungefähr 20 Biotechnologieunternehmen weltweit sich schon mit beschäftigen, was insofern auch von großer Relevanz ist, weil es da zum Beispiel auch um die Herstellung von Käse geht. Und wir essen alle sehr gerne Käse. Ich habe die Zahl gelesen, dass allein jeder Deutsche im Monat gut 2 Kilo Käse vertilgt und der hat einen ziemlich schlechten ökologischen Fußabdruck. Wie funktioniert das genau? Ich habe dann einen Bioreaktor.
Ja, ähnlich wie in einer Bierbrauerei. Was ich für mein Buch gemacht habe, ich bin einmal in eine Brauerei gegangen, also eine moderne Bierbrauerei und anschließend dann eben in eine von diesen Zukunftsbrauereien, in denen begonnen wird, Milchprotein zu brauen. Und da ist das schon sehr auffällig, dass es sehr ähnlich aussieht erstmal. Also diese Stahltanks, dort drinnen sind dann die Mikroorganismen zusammen eben mit ihrer Nährlösung oder eben dem pflanzlichen Lebensmittel oder dem Zucker, den sie verarbeiten, wachsen dort.
So wieder Bakterien?
Genau, in dem Fall Bakterien hauptsächlich. Und im Falle der Präzisionsfermentation produzieren die dann aus den Zuckern eben diese Milchproteine und reichern die an. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn das dann genug ist oder eine bestimmte Dichte erreicht hat, dann wird das geerntet. Und dann trennt man das Milchprotein von diesen Mikroorganismen ab, sodass man dann am Ende nur noch dieses Milchprotein übrig hat.
Also da genau, aber diese Bakterien, die werden insofern gentechnisch verändert, dass man da ein Gen einfügt, das bei der Kuh dafür sorgt, dass sie Milchprotein.
Genau, was dem vorweggeht, ist im Labor eine genetische Veränderung dieser Mikroorganismen. Auch das ist nicht so sehr unterschiedlich mehr zu dem, was eine Bierbrauerei macht. Die bestellen ihre Mikroorganismen auch in Laboren, wo die vermehrt werden, ganz bestimmte Stämme. Der Unterschied ist, dass mit der Biotechnologie die Genetik noch präziser verändert werden kann. Und nur dann kann man auch so etwas schaffen, wie dass ein Milchprotein, das normalerweise in der Kuh produziert wird, dann in diesem Mikroorganismus produziert wird.
Okay, und aus diesem Milchprotein hätte ich quasi Milch als Produkt, aus der ich dann wiederum mit Fermentation auch Käse erzeugen kann.
Genau, die anschließenden Schritte sind ganz ähnlich oder genauso wie traditioneller Käse.
Genau, da gibt es Unternehmen in den USA, die das erproben, aber auch hier in Berlin. Formo ist so eine Firma, die sich an solchen nachgebildeten Milchproteinen versucht oder die schon herstellt. Sind die denn dann eigentlich, diese Milchproteine und die Milch, beziehungsweise später auch der Käse, der daraus entstehen kann, von den Nährwerten her ähnlich auch wie das Original?
Ja, das habe ich mir auch genauer angesehen. Es gibt in normalem Käse, in Kuhmilchkäse, beziehungsweise auch in Kuhmilch, verschiedene Caseine, also eine Handvoll Proteine, aus denen dann der Käse wird. Das heißt, da ist an sich erstmal eine größere Vielfalt in dem, sagen wir mal, natürlicheren Produkt, in dem Fall tierischen Produkt, als wenn ich jetzt nur ein Casein herstelle und daraus einen Käse mache.
Das ist aber momentan die Praxis, weil alles andere sehr aufwendig wäre, sicherlich.
Genau, das wäre dann, es spricht nichts dagegen, das dann auch zu kombinieren und auch die ganzen anderen Bestandteile eines Käses über Präzisionsfermentation zu produzieren. Es ist aber auch so, dass vom Nährwert her da erstmal keine Unterschiede sind. Also ob ich ein Casein oder 6, 7 verschiedene Caseine habe, in allen sind alle Aminosäuren drin. Das ist ja immer das, worauf es so ankommt beim Protein. Das heißt, da hat man erstmal keine Einschränkungen im Nährwert.
Mhm. Sie konnten das auch schon probieren, ne? Also in der EU sind diese Produkte ja nicht zugelassen, noch nicht zugelassen, da gentechnisch verändert. Wie schmeckt das?
Genau, was wir probiert haben, war nicht ganz diese Präzisionsfermentation, aber eine ganz ähnliche Form, die auch schon eben möglich ist zu verkosten. Da wird das Koji tatsächlich genutzt, also dieser Koji-Pilz. Und dann wird mit dem ein Käse produziert auf ganz ähnliche Art und Weise wie mit der Präzisionsfermentation. Und das schmeckt, also wir waren sehr überrascht, wie käsig das schmeckt. Und wir sind immer noch am Diskutieren darüber, hätte man uns es nicht gesagt vorher, dass das ja Mikrobenkäse ist und kein Kugelkäse, ob wir das überhaupt gemerkt hätten, ehrlich gesagt. Also es war schon sehr, sehr nah und hat nichts mehr mit den pflanzlichen Käsealternativen zu tun.
Aber wenn man jetzt mal das Gesamtpaket nimmt, was so ein Käse auszeichnet, den Geschmack, die Konsistenz, die Schmelzfähigkeit, wie Sie gerade schon gesagt haben, Käse ist ja an sich komplexer, mit eigenen Fetten, mit vielen Caseinen. Wie originalgetreu kann das Präzisionsfermentation nachproduzieren, nachbilden?
Ja, das ist genau eine der wichtigsten Fragen jetzt für die nächsten wenigen Jahre, ob solche Produkte wirklich erfolgreich sein werden. Und das wird genau davon abhängen. Das kann man so jetzt noch gar nicht genau sagen, also nur, dass es prinzipiell möglich wäre, wie weit diese Produkte wirklich an die natürliche Komplexität rankommen werden oder auch überhaupt müssen, um akzeptiert zu werden. Und wird auch eben mitbestimmen, ob diese Produkte wirklich akzeptiert werden und zum Durchbruch führen.
Die Hoffnung wäre ja letztlich, dass man eben diese tierischen Produkte in Bioreaktoren nachbauen kann. Dass der Konsument auf nichts verzichten muss, sondern quasi den Originalgeschmack hat, aber wir landwirtschaftliche Fläche einsparen, die bisher für die Viehzucht genutzt wird oder für die Herstellung von Viehfutter. Ist das denn wirklich ein realistisches Szenario? Weil dafür müsste diese Präzisionsfermentation, die ja bisher auf ganz kleinem Level von Start-ups ausprobiert wird, dafür müsste die ja quasi in die Massenproduktion gehen.
Ja, auch das ist ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und eben mit verschiedenen Experten darüber gesprochen habe. Da gibt es unterschiedliche Ansichten zu. Also was ja passieren muss, man müsste viel größere Volumina haben, also sehr große Bioreaktoren, ähnlich denen in Bierbrauereien, die diese Dinge produzieren. Und das ist momentan so, dass sie überhaupt nicht da sind. Also die Infrastruktur, die industrielle, die dazu nötig ist, die ist bisher nicht da. Es gibt sie im kleinen Maßstab in der Pharmaindustrie, also diese Arten der Produktion gibt es ja im Prinzip schon nicht für Lebensmittel, aber für Lebensmittelzusätze und im kleinen Maßstab auch für die Pharmaindustrie. Aber das ist nicht annähernd das, was man bräuchte, um wirklich relevante Mengen an Käse zum Beispiel zu ersetzen. Das heißt, da sind große Investitionen nötig. Manche denken, das sollte auch staatlich gefördert werden. Also man muss hier quasi als Gesellschaft mit anschieben, damit das durchbricht. Andere wiederum finden, das sollte vor allem auch eine Sache des Marktes sein, um da wirklich marktfähige Konzepte herauszuentwickeln. Das ist noch sehr im Fluss, diese ganze Angelegenheit. Aber wir bräuchten halt riesige Volumen, um wirklich mit Lebensmittelpreisen ja auch konkurrieren zu können. Das ist ja, geht jetzt eben nicht um kleine Mengen, die sehr viel wert sind, wie es in der Pharmaindustrie der Fall ist, sondern es geht, naja, man weiß ja, was Milch zum Beispiel kostet. Da geht es um ganz andere Preise pro Kilo. Das heißt, das muss auch in der Produktion entsprechend günstig werden.
Bisher kosten Biotech-Milchproteine ungefähr 60 Euro pro Kilo. Das ist 3-mal so viel wie Proteine aus der Kuhmilch. Das wäre ja auch für einen Endverbraucher schwer erschwinglich und auch, damit die Technik wirklich Erfolg hat, müsste ja auch die Industrie zugreifen und bei der Lebensmittelproduktion solche Produkte aus der Präzisionsfermentation nutzen. Das ist für die ja dann auch wirtschaftlich gar nicht interessant.
Ja, also man muss aber auf der anderen Seite ja sehen, wie jung diese ganze Entwicklung noch ist und wie schnell das jetzt eigentlich schon vorangeschritten ist. Ich finde, manchmal sind wir vielleicht auch ein bisschen zu streng und zu ungeduldig, was solche Entwicklungen angeht. Das sieht man ja auch bei, na jetzt, Fleisch aus Zellkultur oder es gab mal dieses Vertical Farming.
Man an der Hype, Wand, ne?
Ja, man, genau, dieses, dass man in der Stadt quasi ohne Acker vertikal was anbaut. Das sind alles wichtige Trends, finde ich. Natürlich muss man vieles erstmal erproben, aber man muss den Dingen auch mal noch eine gewisse Zeit lassen, um sich zu beweisen. Und es muss eben auch wirklich investiert werden. Die Industrie ist, glaube ich, bei Präzisionsfermentation schon sehr interessiert. Das sieht man daran, dass große Firmen da Partnerschaften machen. Ja, auch Nestlé und also so wirklich große, große Spieler aus dem Lebensmittelsektor in den USA.
Die nutzen dann schon solche Proteine in Schokoriegeln.
Genau, also es geht da ja vor allem auch um Zutaten momentan. Das heißt, die Industrie, die quasi Zutaten braucht, die wird da schon, glaube ich, drauf zugreifen. Die Frage ist eher, kriegt man es schnell genug in großen Maßstäben produziert und dann den Preis eben entsprechend runter.
Aber auch diese Technik braucht ja Ressourcen. Sie haben schon die Bioreaktoren genannt, die in großem Umfang und groß gebaut dastehen müssten. Aber auch Energie ist ja ein Thema.
Ja, Energie und genau eben auch die Inputs, das ist auch etwas, was man kritisch betrachten muss. Also ich bin ja enthusiastisch, auch was diese Entwicklungen angeht, aber habe ja auch für mein Buch sehr kritischen Blick drauf geworfen, mit Leuten gesprochen, wie das im großen Maßstab funktionieren kann. Die Energie ist ein ganz großer Faktor. Also ob diese Technologien auch im Hinsicht auf Klima in der Produktion nachhaltig sein werden und wie nachhaltig, wird sehr davon abhängen, wo die Energie herkommt. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, dass in Ländern mit einem sehr regenerativen Energiemix diese Produktionsweisen nachhaltiger sind als in welchen, in denen immer noch sehr viel Kohle zum Beispiel verbrannt wird. Das ist sehr eng verschränkt und muss auch mehr zusammengedacht werden. Also die Ernährungswende und die Energiewende werden noch viel zu getrennt voneinander betrachtet, auch von der Politik. Das hängt hier unbedingt zusammen.
Ein wichtiger Faktor, der mit darüber entscheiden wird, ob Präzisionsfermentation eine Zukunft hat, ist die Akzeptanz derer, die das Ganze dann essen sollen. Und da erfreuen sich Produkte aus dem Labor oder aus dem Bioreaktor, wenn da noch das Stichwort Gentechnik mit verbunden ist, meistens nicht so großer Beliebtheit.
Wobei man sagen muss, dass die Ergebnisse solcher Umfragen zu solchen neuen Technologien sehr vom Design der Umfragen abhängt und wie gefragt wird. Das sieht man tatsächlich bei Gentechnik auch und das sieht man auch bei diesen neuen Produkten. Es gibt Studien und Umfragen, die das dann ein bisschen differenzierter erklären. Also die erklären einmal, wie die Sache funktioniert, was denn der potenzielle Nutzen ist und was die Alternativen eben für Auswirkungen haben. Und dann sieht man, dass die Menschen, und das unterscheidet sich von Land zu Land, aber es ist immer so ungefähr die Hälfte im Moment oder auch ein bisschen mehr als die Hälfte, die zumindest sagt, sie würde es probieren, sie würde der Sache eine Chance geben, obwohl da Biotechnologie eben zum Einsatz kommt. Das ist eben anders, als wenn ich zum Beispiel frage, ja, sind Sie für Gentechnik? Das ist zu einfach gefragt, sondern wenn man dann noch den Nutzen erklärt, warum das dann im Fall Sinn machen würde und dass im Falle der Präzisionsfermentation die Gentechnik in Anführungszeichen gar nicht im Produkt ist am Ende, dann sieht man, dass die Akzeptanz da dann doch schon relativ groß ist.
Aber die Zahlen, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie viele Veganer haben wir hier in Deutschland, die stagnieren schon seit ein paar Jahren. Also ja, das Essverhalten der Menschen ist schon was, was viel auch mit Traditionen, Gewohnheiten zu tun hat.
Ja. Und man sieht ja jetzt auch gerade Gegenbewegungen in Europa. Also das ist zum Fleisch aus Zellkultur ja ganz stark zu beobachten. Italien versucht es zu verbieten. In Frankreich gab es jetzt kürzlich auch schon erste Entwicklungen, dass man pflanzliche Produkte nicht mehr nach Fleisch benennen darf und so. Also es gibt eine kulturelle Gegenbewegung gegen diese ganzen Dinge und das wird, glaube ich, auch noch spannend zu sehen, wie das weitergeht. Klar, die Akzeptanz hängt am Ende auch davon ab, Dinge probieren zu können. Deswegen sind solche Verkostungen so wichtig. Auch das wird in Zukunft einfacher gemacht, hoffentlich. Also ich finde, wir sprechen ja sehr hypothetisch über etwas, was wir alle gar nicht kennen. Und man sieht oft, dass die Sachen, wenn sie probiert werden, dann ganz anders bewertet werden, als wenn man sie vorher nur hypothetisch kennt. Dann ist man schnell entweder sehr ängstlich oder sehr hoffnungsvoll. Man muss es dann am Ende einfach mal auf dem Teller haben, finde ich. Deswegen muss die Produktion passieren.
Aber wenn wir das jetzt mal gegeneinander rechnen, Sie haben gesagt, Sie selbst sind recht enthusiastisch, wenn es um die Möglichkeiten gibt, die Fermentation und gerade auch die Präzisionsfermentation bergen. Wenn man dann aber sieht, die wirtschaftlichen Hürden oder Herausforderungen, die erstmal zu nehmen wären, die Ressourcen, die noch nicht so wirklich zur Verfügung stehen und dann die Frage der Akzeptanz in der Bevölkerung. Was denken Sie denn letztlich nach Ihren Streifzügen durch die Welt der Fermentation? Ist das ein Hype mit Zukunft?
Ja, unbedingt, weil ich einen Unterschied sehe zu bisherigen Trends, auch zum Beispiel zum Fleisch aus Zellkultur. Wir sind ja nun schon sehr lange am Brauen. Also wir sind ja, das ist jetzt gar nicht so was ganz Neues. Das ist ja, ich schlage ja auch die Brücke zur traditionellen Fermentation nicht ohne Grund, einfach um zu zeigen, ja, es gibt jetzt Biotechnologie, das kommt ja auch nicht bei allen neuen Fermentationstechniken zum Einsatz. Aber im Prinzip machen wir das schon sehr, sehr lange. Wir verändern sehr, sehr lange unbewusst schon Mikroorganismen genetisch und wir brauen mit denen etwas. Also es ist im Prinzip nicht so anders. Also Fleisch aus Zellkultur, das hat seine Hürden. Das ist ja schon nochmal was ganz anderes. Aber ob wir im großen Tanks jetzt Kuhmilch brauen oder Bier, wird, sobald wir das quasi geschafft haben, das im großen Maßstab zu machen, nicht so ein Unterschied sein. Also ich glaube, dass da eine sehr große Chance bei der Fermentation liegt.
Martin Reich, vielen Dank für das Gespräch. Das waren die Wissenswerte im rbb24 Inforadio. Zu Gast war der Biologe Martin Reich, der sich intensiv mit den Wurzeln und der Zukunft von Fermentation beschäftigt und darüber ein Buch geschrieben hat. Revolution aus dem Mikrokosmos heißt es. Es kostet 25 Euro und erscheint am 25. März im Residenzverlag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.